Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute geht es in der Blauen Stunde um die kleine, feine Ausstellung eines wenig bekannten Themas in Wiesbaden, Kalligraphie, die Kunst des schönen Schreibens. Zu sehen in der Kunstarche, die für ihre Verdienste um Wiesbadens Kunstgeschichte bereits den Kulturpreis der Stadt erhalten hat. Diesmal sind nicht allein Werke aus dem Fundus zu sehen, sondern auch Schriftkunst aus der Ukraine. Kalligraphie im Dialog also, wie der Titel verspricht. Eine Ortsbesichtigung und die Frage an die Kuratorin Felicitas Reusch: Wie hat das Thema Sie gefunden?
Ja, das Thema ist in mir entstanden über den Kalligraphen und Schriftgelehrten Friedrich Poppel, Professor an der Werkkunstschule und Fachhochschule Wiesbaden. Er ist leider zu früh verstorben, 1982, und hat seinen Nachlass nach Berlin gegeben, nicht nach Wiesbaden. Aber was mir eindrücklich in Erinnerung war, dass er Kriegsteilnehmer war und dass er im Krieg sein Bein verloren hat und eine Prothese getragen hat. Und ich dachte, dieser Mann hat bestimmt über das Thema Krieg nachgedacht und in seinen Kalligraphien verarbeitet. Und als dieser Krieg in der Ukraine ausbrach, dachte ich, es wäre schön zu erfahren, ob die dortigen Kalligraphen etwas Essentielles zum Thema Krieg gesagt haben oder geschrieben haben, besser. Und so habe ich dann versucht, eine Kommunikation aufzubauen. Das war sehr schwierig, aber mit einer diplomierten Übersetzerin, der Tetjana Pastuschok, ging es langsam voran. Am allerbesten ist es zustande gekommen mit unserer Partnerstadt Kamjelz-Podilsky. Da hatte die Frau Pastuschok eine Schwester, die konnte sie anrufen und mit ihr das Thema expolieren. Und so kamen wir auf diese Ikonenschule in Kamjelz-Podilsky. Dort wird Kalligraphie unterrichtet, weil eben in der orthodoxen Kirche der Heilige eine Beschriftung erhält in der Ikone. Außerdem lernen sie dort Kalligraphie zum Restaurieren von Messbüchern. Und diese Blätter auszustellen war für mich eine große Freude. Sie sehen exotisch aus hier in der Ausstellung, wie von einem anderen Planeten. Aber das ist ja auch eine herrliche Überraschung, dass so etwas zustande kommen kann. Ich brauche ja nicht zu sagen, dass wir in Wiesbaden keine Ikonenmalschule haben und deswegen uns mal mit einer anderen Materie auseinandersetzen dürfen.
Zu den Kernaufgaben der Kunstarche gehört die Archivierung von Werken Wiesbadener Künstler. Die haben Sie jetzt erweitert, wie Sie eben erzählt haben, mit dem Thema der Ausstellung Kalligraphie im Dialog. Wie könnte sich denn dieser Dialog nun anhören?
Ja, das ist nicht so einfach in drei Sätzen zu sagen, weil jeder Kalligraf in der Ukraine hat anders geantwortet. Manche haben auch nur versprochen, uns etwas zu schicken, zum Beispiel der berühmte Kalligraph, es ist ein junger Mann, der in der Ukraine ganze Wände vollschreibt, Taras Marka, der hat uns eben nur versprochen und dann letztendlich doch nichts geschickt. Ich weiß auch nicht, wo er jetzt zurzeit sich befindet und was ihn umtreibt. Also sehr interessant hat geantwortet der international anerkannte Kalligraph Alexei Tschekal. Er hat eine Kalligraphie geschickt, die er ja aus sich herausgeworfen, geschleudert hat, an einem Tag, wo eben sich alle auf dem Maidan in Kiew getroffen haben, um das zu verkraften, dass dieser aggressive Überfall kam. Und zwar hat dort ein Schlagersänger, würden wir sagen, mit seinen Lautsprechern auf diesem Platz ein Lied gesungen, ein Volkslied, das in der Ukraine sehr bekannt und beliebt ist. Ich kann es natürlich nur auf Deutsch so ungefähr den Titel sagen. Wenn auf der Wiese das Viburnum, das ist ein bestimmter Strauch, seine Köpfe hängen lässt. Und dieses Lied wurde dann sehr, sehr populär, und genauso populär wurde auch diese Kalligrafie von dem Alexei Tschekal. Die hängt hier hinter Ihnen mit den roten Klecksen.
Was Sie jetzt ausgeführt haben, macht mir den Eindruck, es handelt sich um Monologe. Also ich war etwas irritiert, als ich das gelesen habe, das Thema der Ausstellung, Kalligrafie im Dialog. Ich dachte zuerst, die Exponate gehen im Dialog zueinander, und habe mir vorgestellt, was die sich zu erzählen haben. Aber das ist gar nicht damit gemeint.
Nein, Entschuldigung, das haben wir gar nicht hinkriegen können, weil diese Kalligrafen in der Ukraine, denen war anfänglich, als ich die Kontakte anbahnte, die Namen Poppel, Schneider, Pott gar kein Begriff. Das Tragische ist, wer diese Kalligrafen sehr gut kannte und geantwortet hat, er würde gerne mit diesen Outstanding German Masters zusammen ausstellen, ist ein Ukrainer, der inzwischen in St. Petersburg lebt. Der heißt Chobitko. Und das Tragische ist, dass dieser Chobitko unter den Einflüssen in St. Petersburg sich der russischen imperialistischen Politik angeschlossen hat. Und die anderen Ukrainer haben mir verboten, den zu zeigen. Aber mit der Zeit oder übers Internet haben diese anderen ukrainischen Kalligrafen doch sich die Homepage angeguckt, vor allen Dingen von Gottfried Pott, und waren dann doch sehr beeindruckt, obwohl sie natürlich nicht Deutsch können. Ja? Sie sehen das als Bild. Gewalt zerbricht in sich selbst oder an sich selbst, hat ja der Pott geschrieben bei Ausbruch des Krieges. Aber das konnten die Ukrainer gar nicht verstehen. Ja? Die Alphabete sind ja so verschieden, und also den Dialog muss ich jetzt sozusagen virtuell hier im Raum Ihnen präsentieren. Aber es antwortet kein Blatt auf das andere. Aber wir haben ja einen Antrag gestellt beim Kulturamt, weil wir das Thema weiterentwickeln wollen. Und dann könnte es ja passieren, dass wir einen wirklichen Dialog hinkriegen.
Was Sie erzählen, zeigt, wie schwierig es ist, einen Dialog zu führen, selbst wenn man die besten Absichten hat.
Ja.
Das haben Sie sehr schön illustriert jetzt mit diesem Beispiel. Ihnen war wichtig, sagten Sie im Januar, als Sie das Jahresprogramm vorstellten und auch die Ausstellung, die im Februar eröffnet wurde, Ihnen war wichtig, der Kalligrafie in Wiesbaden mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Und da sich die Kunstarche nicht nur um Nachlässe von Wiesbadenern kümmert, sondern auch Ausstellungen kuratiert, hat es schon einmal eine Schau zur Kalligrafie gegeben. Zu sehen waren Werke des Schriftkünstlers Gottfried Pott. Er ist ja auch diesmal dabei. Fanden Sie das Thema Kalligrafie noch unterrepräsentiert hier?
Ja, das kommt eben dadurch, dass die beiden Vorgänger von Herrn Pott, der Poppel und Schneider, ihre Nachlässe nach Berlin gegeben haben. Und da ist ein solches riesiges Archiv. Die legen natürlich keinen besonderen Wert auf Wiesbaden. Die haben mit diesen Nachlässen nichts gemacht. Ja? Die haben nicht publiziert und sie auch nicht ausgestellt. Aber die Leiterin von diesem Archiv kam ja nach Wiesbaden und hat mir geholfen mit ihren Leihgaben und arbeitet mir gerne zu. Also ich kann nur dankbar sein, dass diese Akademie der Künste, wo diese sogenannte Berliner Sammlung der Kalligrafie aufbewahrt wird, das ist eine Bundeseinrichtung, und die stellen uns alles gratis zur Verfügung. Ja? Wir müssen also nichts bezahlen für die Leihgaben, die hier an der Wand hängen, von Werner Schneider und Friedrich Poppel. Ja? Und ohne die Kennerschaft von dem Professor Pott hätte ich mir das ja alles gar nicht zugetraut. Er ist sozusagen die geistige Autorität hinter dem Ganzen. Er wohnt hier in Frauenstein, gehört zu unserem Beirat und ist ein sehr hilfsbereiter, kommunikativer, freundlicher Herr, der Kunstarche gut will. Ja? Aber, das muss ich auch noch dazu sagen, er gibt Teile seines Vorlasses nicht nur der Kunstarche, sondern auch der Hessischen Hochschulbibliothek, weil er war ja Hochschullehrer in Hildesheim und er möchte, dass mit seinen Kalligrafien auch weiterhin wissenschaftlich gearbeitet wird. Und deswegen hat er jetzt einen Vorlass von 20 Spitzenblättern dem Dr. Meyer, der das Referat hat, an der Hochschulbibliothek übergeben, damit die Studenten von der Hochschule Rhein-Main damit wissenschaftlich arbeiten können.
Die Rolle, die die Kalligrafie in Wiesbaden gespielt hat, vor allem in den Nachkriegsjahren, wird Felicitas Reusch gleich erläutern. Es war eine Zeit, in der die Kunst einigen frischen Wind in die Stadt gebracht hat, auch in der Musik. In diesem Zusammenhang denken wir unter anderem an Paul Kuhn und Bill Ramsey. Hören Sie Fly Me to the Moon. Welche Rolle hat die Kalligrafie denn nun in Wiesbaden gespielt, Frau Reusch?
Ja, also der erste Lehrer an der Werkkunstschule war Johannes Böhland und von dem kann ich Ihnen auch sehr feine, reduzierte Zeichnungen und Schriftentwürfe zeigen. Der Johannes Böhland ist mit einer Pinselschrift, die nannte er Balzac, in die Geschichte der Schrift eingegangen. Und dieser Herr Böhland, der passte sehr gut in diese feine, zur Eleganz neigende Kultur der Nachkriegsjahre in Wiesbaden. Die Wiesbadener mussten ja wieder, nachdem sie Headquarter der amerikanischen Armee waren, nach der Besatzungszeit wieder ein Profil finden. Und dieser Böhland hat zum Beispiel den Schriftzug gemacht vom Hessischen Staatstheater. Er hat sich beschäftigt mit dem Blumenfest in Wiesbaden. Er hat sich beschäftigt mit der humanistischen Kultur, mit dem Wiederaufleben von antiken ästhetischen Phänomenen. Also er war befreundet mit Clemens Weiler, dem damaligen Museumsdirektor. Kurzum, der Einstieg zur Wahrnehmung einer ästhetischen Schrift in Wiesbaden hat dieser Johannes Böhland erreicht. Der wollte aber, oder beziehungsweise seine Frau wollte aber nicht in Wiesbaden bleiben, die wollten nach Berlin zurück. Und dann wurde an die Werkkunstschule eben dieser Friedrich Poppel gerufen, der wieder eine sehr große Liebe zur Eleganz und zu einer konzentrierten Schrift hatte, nämlich der Antiqua, das sehen Sie ja hier. Der Übel größtes aber ist die Schuld. Dieses Zitat von Schiller auf dem schwarzen Papier in weiß, das ist die Ästhetik vom Herrn Poppel. Ja? Und die hat der Herr Schneider auch übernommen. Wenn Sie den eleganten Stil der Wiesbadener Kultur in diesen Jahren demonstrieren wollen, dann zeigen Sie am besten ein Plakat der Maifestspiele entworfen von Friedrich Poppel. Das ist so elegant, so hinreißend, ja, da schlüpfen Sie sofort in Ihr schönstes Kleid und hohe Stöckelschuhe und marschieren los. Ja. Also das war elegant und international. Das ist eben das Wiesbaden gewesen. Also, dass der Herr Poppel in Wiesbaden in Vergessenheit geraten ist, ist vollkommen ungerecht, denn er war ein hochbegabter Schriftkünstler und auch ein, ich erlaube mir jetzt das Wort zu sagen, ein Erfinder. Das habe ich natürlich nicht entdeckt, sondern sein Assistent, der Werner Schneider, hat es beschrieben, dass wie sein Lehrer Poppel die expressive Schrift erfunden hat. Und zwar war er von einem Auftrag völlig erschöpft und hat dann nochmal die Feder in ein volles Tuschenglas gesteckt und ist dann sozusagen, ja, ich will nicht sagen wütend, aber zumindest sehr, mit sehr viel Elan, mit dieser Feder voller Tusche aufs Papier gesaust. Und so nennt der Werner Schneider die Erfindung der expressiven Schrift. Wir haben hier in der Ausstellung ein Beispiel von Poppels expressiver Schrift. Und zwar ist das ein Zitat von Karl Kraus. Das ist sehr satirisch, zynisch, typisch Karl Kraus. Und das fängt an, einen Platz an der Sonne erlangen, nicht einfach, denn wenn erreicht, ist die Sonne untergegangen. Und das passt gut, da kommt Schreiberschaft und Autorschaft zusammen, weil der Herr Poppel natürlich auch viel Grund hatte zu Zynismus als ehemaliger Kriegsteilnehmer und auch als natürlich wacher Mensch, der dann den Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren erlebt hat und all die Qualen, die dann aufgearbeitet werden mussten in der Bundesrepublik. Also wenn Sie sich diese Schrift angucken, dann merken Sie, wie viel Tusche und wie viel Temperament diese Schrift dem Betrachter überbringt oder darbietet.
Wir kommen jetzt mal zurück zu den ukrainischen Künstlern. Wenn Sie auf die Werke der Künstlerinnen und Künstler blicken, welche Wirkung haben diese Werke auf Sie persönlich?
Ja, was mich sehr angerührt hat, das sind die Blätter, die ich aus Wien bekommen habe. Und zwar sind die von Zwillingsschwestern, die signieren Vica Vita. Und diese Zwillingsschwestern haben eben Kiew verlassen und sind nach Wien emigriert und haben mir von dort aus Blätter geschickt mit Schwarz und Gold und haben mir ein Begleitschreiben gemacht, dass sie vom Wiener Jugendstil sehr angetan wären und sich darin sozusagen ihre Inspirationen holen würden. Und das haben sie einmal gemacht in einem großen Blatt mit Goldornamenten, die sie empfangen haben von den Metallstücken über der Kuppel von dem Sezessionsgebäude. Das sind auch so feine ziselierte Goldreliefs, also Reliefstücke, die dann zu einer Kuppel zusammengebaut wurden. Und dann haben sie noch sich inspirieren lassen von einem Brief von Gustav Klimt. Und zwar steht der im Internet, das ist ein Brief, wo sich der Klimt bei dem Landschaftsmaler Haunold entschuldigt, dass er eine Einladung zum Abendessen vergessen hat. Und dieser Landschaftsmaler Haunold ist schon längstens ins Vergessenheit geraten, aber der Klimt ist eben der große Superstar geworden und der ist faszinierend für diese beiden Kalligrafinnen Vika und Vita.
Und faszinierend auch für Sie.
Ja. Ja. Ja, also ich habe mich auch noch belesen zu dem Thema, dass eben ein Teil der Ukraine, früher Galizien, zur Donaumonarchie gehörte und da war natürlich Wien der große Magnet, ja. Nachdem viele Künstler sich ausgerichtet haben. Und ich habe mich gefreut, dass die aus der heutigen Ukraine wieder erneut diesen Sprung gemacht haben. Ja.
Welche Verbindung haben Sie zur neuen Wiesbadener Partnerstadt Kamjanez-Podilskyj?
Ja, die sind entstanden durch ein Konzert von einem Mädchenchor aus dieser Partnerstadt. Und zwar hat dieser Mädchenchor Weihnachtslieder gesungen im Kulturforum. Und da hatte mich der Partnerschaftsverein zu eingeladen. Und da saß ich dann ganz geduldig, habe gewartet, bis der Konsul aus Frankfurt kam, habe gewartet, bis Herr Obermeier uns ausführlich begrüßt hatte. Und dann auf einmal sang dieser Mädchenchor auf Deutsch Stille Nacht, Heilige Nacht. Da lief es mir ja so den Rücken runter. Ja, das war ja fürchterlich. Ja, das war ja so emotional. Dieses Lied gab es bei uns erst ganz spät am Heiligabend. Ganz spät. Da hatte mein Vater bestimmt schon 2 Gläser Rotwein getrunken und meine Mutter schon mal erschöpft ein Schläfchen gehalten, ja? Weil ja Heiligabend für alle sehr anstrengend ist. Kurz und gut, dieser Mädchenchor mit einem sehr temperamentvollen Dirigent, der hat das wie so eine Militärkapelle unter Zucht gehalten, diesen Mädchenchor. Der sang dann auch natürlich ukrainische Lieder. Und zum Schluss sind wir alle aufgestanden und haben gerufen, Slavia Ukraina, ja.
Freiheit der Ukraine.
Ja, so ungefähr. Fragen Sie mich nicht genau.
So ungefähr.
So ungefähr kann ich es nur noch, ja. Also ich selbst habe ja 2 sehr nette Frauen aus der Ukraine in meinem Haus aufgenommen und hatte mit denen viel Spaß. Aber ich konnte eben doch nicht richtig Sätze auf Ukrainisch wiederholen und ich habe auch deren ganzen Sprachprobleme durchlitten. Aber wir haben dann eine Methode gefunden, in die kleinen iPhones das Übersetzungsprogramm anzustellen und dann konnten wir doch uns Wesentliches sagen und austauschen. Ja.
War denn dieses Konzert jetzt der Auslöser, die ukrainischen Künstler einzuladen? Oder
Nein.
War das vorher schon der Fall?
Nein, das war nur der Auslöser, dass ich mit dem Vorstand von dem Partnerschaftsverein zusammenkam. Diese Frau Pastuschok hat auch an diesem Abend übersetzt. Und da habe ich gemerkt, wie leicht es ihr fällt, das Übersetzen, und habe dann mit ihr Kontakt aufgenommen. Nein, die Kalligraphen in der Ukraine sind alle im Internet, vor allen Dingen auch ihre Schulen. Also die Boychuk Art Academy von Kiew, die zeigt wunderbare Kalligrafien und deshalb habe ich diese Schulen angeschrieben.
Also Sie hatten dieses Projekt schon vorher?
Ja, schon lange vorher.
Schon lange vorher.
Ja.
Noch eine Frage. Ein Werk von Gottfried Pott, das hier in der Ausstellung zu sehen ist, trägt den Titel »Die Schönheit rettet die Welt«. Welche Gedanken löst das bei Ihnen aus?
Ja, ich weiß nicht, ob ich daran glaube, aber der Herr Pott glaubt daran, ja. Also der Herr Pott hat das geschrieben, dieses Blatt, auf schwarzem Grund, ja. Es stammt von Dostojewski und natürlich, was uns vereint, ist, dass wir wollen die russische Kultur weiterhin lieben. Puschkin, Tschaikowski wollen wir weiterhin hören. Und das ist so verrückt, dass die Ukraine das jetzt blockiert. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, ja. Und insofern sollte eben der Dostojewski mit diesem Ausspruch hier in der Ausstellung präsent sein.
Felicitas Reusch, vielen Dank.
Bitte sehr, gerne.
Und hier folgt jetzt ein kleiner Faktencheck. Slava Ukraini heißt natürlich Ruhm der Ukraine. Und Freiheit heißt auf Ukrainisch Svoboda. Auch ein schönes Wort. Hören Sie jetzt ein ukrainisches Volkslied, ein Frühlingslied, gesungen von dem Mädchenchor, der in Wiesbaden zu Gast war und das Publikum bewegt hat. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir wenden uns jetzt Tetjana Pastuschok zu. Sie hat unter anderem Germanistik in Kamjanec-Podilsky studiert, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und ist seit langem mit dem Partnerschaftsverein verbunden. Mit ihren Recherchen und Kontakten hat sie zur Kalligraphie-Ausstellung beigetragen. Und wie lief das denn ab? Eines Tages kam Felicitas Reusch und sagte:
Genau so war das. Das war Anfang Dezember. Ich weiß das deswegen, weil das ein paar Tage vor dem Auftritt des Chores aus Kamjanec-Podilsky war. wo Felicitas Roesch mich anrief und sagte, ja, ich habe gehört, Partnerschaftsverein Ukraine, jetzt Konzert und ich bin am Thema Ukraine auch dran und zwar im Bereich Kalligrafie. Und das war unser erstes Gespräch, Telefonat, worauf ich sie einfach zu diesem Konzert eingeladen habe. So, ja, schloss sich der Kreis. Und danach haben wir zusammen überlegt, wie wir das Thema Kalligrafie, Ukraine und die Partnerstadt Kamenitz-Podilskyj zusammenbringen. Da wurde ich aktiv, habe ich in der Stadt angerufen, bei uns, unseren Vereinsmitgliedern gefragt, wer hätte welche Idee, wo bekommen wir einen Kalligrafen oder einen Teilnehmer, Teilnehmerin für diese Ausstellung her. Und es war im Prinzip ganz einfach, denn ziemlich schnell haben wir schon sogar mehrere Teilnehmerinnen gefunden.
Was war genau deine Aufgabe?
Meine Aufgabe war eben zu erfahren, in der Stadt Kamenitz-Podilskyj oder in der näheren Umgebung, ob es dort Menschen gibt, die Kalligrafie eventuell sogar professionell betreiben oder wer besonderes Interesse an diesem Thema hat und eben zu erfragen, ob diese Personen an der Ausstellung in der Kunstarche teilnehmen möchten, wollen. Und das war der Fall.
Also deine Arbeit hat sich darauf bezogen auf die Partnerstadt, aber nicht auf die ganze Ukraine, beziehungsweise auf die Kalligrafie in der Gesamtukraine, das nicht?
Das nicht, weil auch die Zeit das nicht mehr erlaubt hatte. Und von Frau Roesch wusste ich, dass sie andere Interessenten und Mitwirkenden hat, die sie dann auch unterstützen, was auch schön war. Und ich konnte mich ausschließlich auf die Partnerstadt konzentrieren.
Und dann hast du dich schlau gemacht. Was gibt es da an Kalligrafie?
Genau, ich dachte mir zuerst, vielleicht gibt es jemanden in der Stadt, vielleicht an der Universität oder vielleicht gibt es jemanden, der in die Stadt Kamenitz-Podilskyj aus einer anderen Stadt gekommen ist im Rahmen der Flüchtlingsbewegung. Dachte ich mir, bestimmt gibt es jemanden. Und dann hat sich herausgestellt, dass an der Schule für Ikonenmalerei in Kamenitz-Podilskyj auch Kalligrafie als Fach unterrichtet wird. Und als es sich herausstellte, dass man dort einen richtigen Kurs, selbstverständlich dann auch den Lehrer hat, der dieses Fach unterrichtet, hat man ihn gefragt, was er nun von so einer tollen Ausstellung in Wiesbaden halten würde. Und natürlich sagte er ja und hat uns bzw. der Kunstarche seine eigenen Schriftblätter und auch ein paar Arbeiten von seinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. Die kann man heute in der Kunstarche sehen.
Du hast ja in Kamenitz-Podilskyj gelebt und dort studiert, aber du wusstest gar nicht, dass es eine Ikonenschule gab?
Das wusste ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Nein, das war mir neu.
Gibt es sonst noch Kalligrafie in der Stadt oder nicht? Beschränkt sich das auf die Ikonenschule?
Soweit ich weiß, beschränkt sich das tatsächlich auf die Schule für Ikonenmalerei, wo man das eben neben der, wie der Begriff sagt, eigentlichen Ikonenmalerei sich auch auf die Kalligrafie konzentriert, denn man restauriert kirchliche Bücher, man beschriftet etwas und da ist Kalligrafie ein Fach, was mitunter unterrichtet wird.
Soweit also deine Tätigkeit, was du vermittelt hast. Du hast ja auch die Korrespondenzen übersetzt, du bist ja Dolmetscherin. Das ist dein Anteil gewesen an der Ausstellung, das kann man sich dann angucken. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Kapitel, nämlich zu unserer neuen Partnerstadt. Zwar gibt es diese Partnerschaft schon lang von Wiesbaden-Schierstein zu Kamenitz-Podilskyj, aber als Wiesbadener Partnerstadt ist sie jetzt erkoren worden im letzten September. Nun kann man nicht davon ausgehen, dass viele Leute in Wiesbaden wissen, um welche Stadt es sich handelt, weil Osteuropa bei uns immer noch ziemlich unbekannt ist. Deswegen möchte ich dich bitten, erzähle uns doch mal und dem Wiesbadener Publikum etwas über diese Stadt, in der du ja auch lange gelebt hast. Kamenitz-Podilskyj. Welches sind die Charakteristika? Was ist bedeutend? Wofür steht die Stadt?
Dann beginnen wir vielleicht mit dem Namen. Das ist ein Doppelname, Kamjanec-Podilski. Die erste Hälfte, das Wort Kamjanec, stammt von Kamin, also Stein. Und Podilski bezieht sich auf die Gegend, wo sich diese Stadt befindet. Das heißt, diese Stadt ist verbunden durch ihre Lage mit einer Anhöhe sozusagen. Und ihr zweiter Name ist liebevoll immer genannt Perle auf dem Stein. Diese Perle auf dem Stein ist natürlich heute eine moderne Stadt, hat aber auch ihre alte Geschichte. Und die Besonderheit ist die noch sehr gut erhaltene bzw. wiederaufgebaute alte Festung. Die Stadt selbst wird zum ersten Mal im 12., 13. Jahrhundert erwähnt und spätestens, meine ich, war das 1374, als Magdeburger Stadtrecht ausgerufen wurde, kennt man die Stadt mit einem Nachweis in den Geschichtsbüchern. Also soweit reicht die Geschichte. Die Stadt liegt im Südwesten der Ukraine. Wenn wir die Karte uns vorstellen, man kennt die Karte der Ukraine, dann müssten wir mit unseren Augen im unteren, im südlichen Bereich bleiben, an der Grenze zu Moldawien und Rumänien. Etwa 100 Kilometer müsste man fahren, um an den ukrainisch-rumänischen Grenzübergang zu kommen. Und das ist die Lage der Stadt.
Sie gehörte auch in der Geschichte zu Galizien, also der österreichischen Provinz. Ist es richtig?
Teilweise war die Stadt unter Regierung von dem polnischen Königreich und war auch damals schon hart umkämpft, so wie es war in der Geschichte von verschiedenen Mächten. Das waren unter anderem auch die türkischen Interessen mit dabei, die ungarisch-österreichischen und die polnischen Interessen mit dabei. Und natürlich war die Stadt durch all diese Ereignisse in ihrer Entwicklung geprägt, was man auch an der Architektur sieht.
An der Architektur. Und es gab da wie in vielen Städten dieses Landstrichs oder von Osteuropa, dieses Teil Osteuropas, eine gemischte Bevölkerung aus verschiedenen Ethnien und verschiedenen Religionen.
Ja, so ist es auch in Kamjanec-Podilski bis jetzt. Wenn wir über die alte Stadt heute oder ich hoffe mal bald wieder eine Führung machen würden, dann würde uns der Stadtführer auch sagen, jetzt befinden wir uns im polnischen Viertel, jetzt befinden wir uns im armenischen Viertel, jetzt befinden wir uns im jüdischen Viertel. Das ist wirklich die Besonderheit, die historisch entstanden ist und bis jetzt auch noch, selbst in den Namen der Straßen, immer noch gelebt wird.
Wir sagen gerade mal, wie viele Einwohner die Stadt hat.
Die Stadt hat heutzutage 98, knapp 100.000 Einwohner.
Das kann man sich gut merken, knapp 100.000. Genau. Wenn wir jetzt kurz über die Geschichte reden, dürfen wir nicht verschweigen, dass es ein sehr wichtiges, trauriges Datum gegeben hat in Kamjanec-Podilski, nämlich 1941 gab es da das Massaker. 1941 wurden in diesem Massaker der SS über 23.000 Juden ermordet. Und das Massaker, das habe ich jetzt nachgelesen, gilt als die bis dahin größte Mordaktion des Holocausts. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
Ich kann jetzt nicht aus der historischen Sichtweise über diese Ereignisse im Detail berichten, aber wenn man weiß, dass man auch dieses Ereignis dann auch lange aufgearbeitet hat und selbst der Verein Wiesbaden-Schierstein-Kamjanec-Podilski, der vor 30 Jahren gegründet wurde, von einer Wiesbadener Lehrerin damals, von Frau Maria von Paweswolf, weiß ich, dass eine ihrer ersten, ich sag mal, Aufgaben oder sie hat das für ihre Aufgabe gehalten, als sie in der Stadt Kamjanec-Podilski war, sich mit diesem Ereignis auseinanderzusetzen und den Leuten zu sagen, das, was passierte, ist schlimm. Wir sind aber heute da, um die Freundschaft zu knüpfen, um die Welt besser zu machen. Und das war die Aufgabe des Vereins damals und ja auch bis heute.
Spielt das heute noch im Bewusstsein der Bevölkerung, der Einwohner von Kamienec-Podilskyj eine Rolle?
Das spielt insoweit eine Rolle, dass man das als Ereignis natürlich nicht vergisst. Natürlich, jede Gesellschaft entwickelt sich, die Struktur der Bevölkerung wird anders, aber das historische Gedächtnis ist einfach da und es wird auch in der Stadt Kamienec-Podilskyj gepflegt. Und wenn man über den Friedhof geht, wo man dann die jüdischen Gräbergrabmale sieht, sieht man auch, dass sie ja als Teil der Geschichte gepflegt werden und auf jeden Fall als Symbol der damaligen Geschichte sind, die heute nicht mehr wiederholt werden kann und darf.
Gibt es auch noch Ressentiments gegen die Deutschen?
Ich würde sagen, nein. Nein. Man hat an der Universität, die Stadt Kamienec-Podilskyj hat eine nationale Universität, wo man sehr tolle Fakultät für Philologie hat. Und seit es sie gibt, gibt es da immer Germanistik als Fach, was studiert wird. Die deutsche Sprache wird als erste oder zweite Fremdsprache an den Schulen gelernt. Und alleine, ich würde aus der Sicht des Partnerschaftsvereins, der jetzt 30 Jahre in der Stadt aktiv ist, und das bedeutet wirklich mit Besuchen, mit Austausch, mit allem, was man gegenseitig miteinander erlebt und gemacht hat, sehe ich das heute nicht mehr.
Du hast gerade die Universität erwähnt. Gibt es viele junge Leute in der Stadt? Also ist Kamienec-Podilskyj eine junge Stadt?
Kamienec-Podilskyj ist eine junge Stadt. Man sagt, überall, wo man studentisches Leben hat, hat man eine andere oder eine lebendigere Dynamik. Und dadurch, dass Stadt Kamienec-Podilskyj durch ihre Lage jetzt nicht unbedingt zentral liegt, zieht sie durch ihre Hochschuleinrichtungen viele junge Menschen in die Stadt. Und das ist, die prägen das Bild, die prägen das Leben der Stadt. Eine andere Hochschule ist Agrartechnische Akademie. Ich weiß nicht, ob es noch Akademie oder jetzt auch Universität heißt, die auch eine sehr alte Geschichte hat. Ich glaube, die ist auch seit vor etwa 60 Jahren gegründet und für eine Stadt, die etwa 100.000 Einwohner hat, zwei so renommierte Hochschulen zu haben, das macht sie auf, ich sag mal, automatisch jung und dynamisch.
Was ist denn noch das Charakteristische an Kamienec-Podilskyj?
Das Charakteristische an Kamienec-Podilskyj ist eben dieser Wille und schon immer auch von der Seite der Stadtverwaltung ein Ziel gewesen, die Touristen, die Besucher in die Stadt zu rufen. Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht in welchem Jahr das war das ein Motto, wir sind 100.000 Bewohner, müssen im Jahr mehr als 100.000 Gäste in unsere Stadt kommen. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß es nicht, ob viele Jahre es gab, wo diese 100.000 vielleicht sogar getoppt wurden. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber tatsächlich, die alte Stadt, die historischen Denkmäler, die alte Festung als tatsächlich ein Magnet für die Touristen, das sind die Besonderheiten der Stadt. Und die Stadt versucht, und die Bewohner natürlich versuchen es auch, das, was sie haben, zu benutzen, um die anderen in die Stadt zu locken, ihre Stadt zu zeigen. Und das ist schön.
Was zieht denn Touristen normalerweise in eine Stadt? Die Landschaft, die Umgebung, dann die Architektur der Stadt, Sehenswürdigkeiten, wie gesagt, Kirchen, Bauwerke, Burgen, Schlösser und so weiter. Die Menschen natürlich, die Märkte, das Lebensgefühl und die Kultur. Was hat denn Kamienec-Podilskyj auf diesen Sektor zu bieten?
Die Stadt ist natürlich dadurch oder besonders, dass sie das, ich sag mal so, die alte Stadt ist ja an sich die Sehenswürdigkeit, ist ja klar, aber die alte Festung hat sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren in eine Bühne verwandelt, wie so, ich sag mal, Open-Air-Gelände, wo die Festung mit integriert ist und besonders geeignet für sowas wie ein mittelalterliches Fest, ein Ritterfestival mit Bezug zu Geschichte, mit Bezug zu irgendeinem geschichtlichen Thema, sodass man in der Stadt Kamenitz-Podilski tatsächlich regelmäßig jedes Jahr oder je nach Kulturkalender solche Veranstaltungen immer durchgeführt hatte, die durch diese geschichtliche Kulisse so einfach, ich sag mal einfach, und so schön sind zu veranstalten, weil man hat ja schon die Türme, man hat die Festung und dann braucht man an sich nur tolle Kosakenkostüme oder andere geschichtliche Ideen und schon kann man was Tolles veranstalten. Und man könnte sich dann nochmal am Abend ganz toll vorstellen, wie das war, wenn alles mit Licht ausgeleuchtet wird, wenn selbst alleine nur die alte Festung oder auch die alte Stadt besonders beleuchtet wird. Das ist schön für die Menschen, das will man einfach erleben, was eher Moderneres war in der Stadt oder bis vor dem Krieg, so müssen wir das jetzt nennen, war ein Festival für Luftfahrt oder aus dem Bereich der Luftfahrt und zwar auch mit internationaler Beteiligung trafen sich jährlich die Heißluftballonfahrer mit internationaler Beteiligung und schon war das ein Event, was die Menschen nicht nur aus der Umgebung, sondern aus der ganzen Ukraine in die Stadt gerufen hatte.
Ist bekannt, wie viele Ballons gefahren sind, wie groß die Beteiligung war?
Ich meine, der Schnitt, der immer wieder kommuniziert wurde, war zwischen 20 und 40 Teilnehmern.
Das stelle ich mir sehr attraktiv vor. Hoffentlich können wir bald in die Stadt reisen, um Ballon zu fahren. Wie ist das, was man gemeinhin mit Kulturangeboten assoziiert in einer Stadt? Theater, Film, Kino, Galerien, bildende Kunst, Museen. Wie steht's damit?
Ja, in der alten Stadt gibt es ein Gebäude, was geschichtlich eine Bildungseinrichtung für die Geistigen war. Inzwischen ist das, oder seit langem ist das eine Bildergalerie, wo tatsächlich das ganze Jahr wechselnde Ausstellungen stattfinden. Das ist eine Institution in Kamenitz-Podilski, die immer zu diesem Zweck dient und auch benutzt wird. Es gibt in der Stadt natürlich Kino, Theater, ich weiß es nicht, wie viele jetzt funktionieren, denn zu Kriegszeiten ist es nicht so einfach, ins Kino zu gehen.
Klar, wir sprechen von dem Normalfall.
Normalfall, ja.
Jetzt nicht in Kriegszeiten ist natürlich alles ganz anders. Wie ist es denn gewesen? Was konnte man sehen im Museum? Waren das ukrainische Künstler hauptsächlich oder waren das internationale Künstler und in Kinos? Was hat man da gesehen? Welche Produktionen? Auch international aus dem Ausland. Ist es eine Stadt, die filmaffin ist?
Es ist eine Stadt, die durchaus filmaffin ist, denn einfach das Publikum ist auch da. Es sind junge Menschen da, es sind Studenten da und auch alleine in diesem Rahmen ist es wichtig, dass man eine Zielgruppe hat. Von daher hat man immer darauf geachtet, dass da auch ein Angebot in der Stadt geschaffen wird. Es gibt in der Stadt das sogenannte Kulturhaus, das können wir uns als kleines Theater, das heißt nicht Theater, trägt aber den Namen Kulturhaus, müssten wir uns vorstellen als ein auch historisches Gebäude, was für immer jeder Art Konzertangebot zur Verfügung stand und auch jetzt noch steht. Ich weiß, dass auch jetzt noch dort kleinere Konzerte stattfinden mit verschiedenen humanitären Zwecken, dass man dann doch kleinere Runden oder kleinere Konzertbesucher zusammenbringt. Und in diesem Kulturhaus übt und gibt Konzerte auch der Kinder- und Jugendchor Juravlik, was in Wiesbaden im Dezember 23 hier zu Gast war. Das ist auch eine, möchte ich gerne an dieser Stelle erwähnen, eine ganz besondere Seite in Kamenets-Podilskyj, diesen Chor zu haben, Kinder- und Jugendchor, seit vielen Jahren dort, wird unter Leitung von Ivan Netecha in der ganzen Ukraine bekannt gemacht und zum Beispiel, das ist das Zuhause von Juravlik. Die beiden Hochschulen natürlich bringen ihre eigene Dynamik. Man hat immer wieder auch im Rahmen des Universitätslebens auch im Austausch im internationalen Bereich. Und das ist alles, was zu dem modernen Leben der Stadt heutzutage beiträgt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es Kulturveranstaltungen gegeben hätte in Wiesbaden vor dem Kinder- und Jugendkonzert. Von wem ist das eigentlich ausgegangen?
Als die Städtepartnerschaft im September 23 offiziell auf der kommunalen Ebene verkündet wurde, hat man sich natürlich gefragt, wie kommunizieren wir weiter miteinander? Was können wir als Städte, was können wir als Gemeinden als nächstes tun? Denn der Krieg erschwert natürlich die Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel einander zu besuchen. Aber dann kam die Anfrage von der Stadtverwaltung aus Kamenets-Podilskyj an die Stadt Wiesbaden, ob das noch möglich wäre, auch wenn es recht kurzfristig ist, ein Konzert für Kinder- und Jugendchor Juravlik vielleicht in der Weihnachtszeit zu ermöglichen. Und die Stadt Wiesbaden hat dann sofort Ja gesagt. Die wurden dann die Kinder und die Begleiter von der Stadt empfangen, in der Jugendherberge schön untergebracht und auch betreut. Wir als Verein haben etwas organisatorisch dabei getragen. Und so waren das ja tatsächlich die ersten kulturellen, wie sagt man, Kulturgesandte aus Kamenets-Podilskyj, die Kinder und die Jugendlichen im Dezember 23.
Ja, wie schön. Wie schätzt du das ein? Hat der Bürgermeister von Kamenets-Podilskyj Lust auf mehr Kontakt und mehr kulturellen Austausch? Wobei Austausch geht jetzt vielleicht nicht, aber zumindest, dass Kulturschaffende nach Wiesbaden kommen. Wie schätzt du das ein?
Ich denke schon, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man ihn heute fragen würde, würde er sofort Ja sagen, ja, ja. Allerdings, der Krieg hat ja viele Möglichkeiten einfach vorübergehend genommen und man ist nicht so frei in der Planung und nicht so spontan, aber auf jeden Fall ist der Besuch aus der Ukraine in Wiesbaden heute eher möglich als umgekehrt.
Gibt es etwas, was die Partnerstadt Kamenets-Podilskyj sich von Wiesbaden wünscht?
Ja, viele Besucher. Und zwar, wenn man jetzt mit jemandem telefoniert, dann sagt man, ja, wir wissen, es ist nicht so sicher, hier ist, aber jetzt kommt der Frühling, die Stadt wird so schön, es wäre schön, wenn uns jemand besuchen kommen würde, höre ich immer wieder.
Tatjana Pastuschok, vielen Dank.
Gerne, vielen Dank auch.
Mit Tatjana Pastuschok gab es noch viel zu besprechen. Über den Partnerschaftsverein, der in Wiesbaden-Schierstein gegründet wurde und seit 30 Jahren besteht. Über die Hilfe, die der Verein in all den Jahren geleistet hat. Über den Partnerschaftsverein auf der anderen Seite. Und über das Leben in Kamenets-Podilskyj heute, im Krieg, mit all den Herausforderungen, die die Stadt zu meistern hat. Weil das in dieser Sendung den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte, können Sie das ganze Gespräch in der nächsten Blauen Stunde am Montag, den 6. Mai, hören. Und dann auch, wie dieses heute, auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Die Ausstellung Kalligraphie im Dialog ist noch bis zum 3. Mai 2024 in der Kunstarche zu sehen. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Stück Once Upon a Time des Moskau Art Trios. Einer der drei Musiker ist ein berühmter Sohn der Stadt Kamjanec-Podilsky, Michail Alperin. Der Jazzpianist wollte mit seinen Kompositionen Geschichten erzählen und mit seinen Kollegen innovative Soundlandschaften kreieren. Alperin wanderte Anfang der 90er Jahre nach Norwegen aus und ist 2018 dort gestorben. Once upon a time.